HR Info. Familie und Job.
Mit Gerd Kuhn, ich grüße Sie. Heute geht es bei uns um die Silver Ager, Best Ager oder Happy Enders und wie die fantasievollen Namen auch alle lauten. Es geht also um die älteren Menschen und um ihre Wirtschaftskraft. Zunächst aber fragen wir, je älter, desto finanzkräftiger. Soll heißen, die Generation 50 plus hat in der heutigen Zeit relativ viel Geld. Einen dreistelligen Milliardenbetrag kann sie jährlich ausgeben. Und dieses Geld will die Wirtschaft natürlich bestens investiert sehen. Als Verbraucher haben die Älteren allerdings ganz bestimmte Ansprüche. Und darüber habe ich mit Dieter Lang gesprochen. Er ist zuständig für die Senioren beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich habe ihn gefragt, ob die deutsche Wirtschaft die Chancen der Generation 50 plus eigentlich so optimal wie möglich nutzt.
Naja, natürlich wird inzwischen da auch ein stärkerer Fokus gesetzt, und zwar nicht erst seit gestern, schon ein paar Jahre zurückliegend. Allerdings, Sie wissen ja, wie das ist im Leben, immer ist alles auch noch ausweitungsfähig und verbesserungsbedürftig.
Welche Produkte sind denn heute möglicherweise für die ältere Generation interessant, die früher doch eher den Jüngeren vorbehalten zu sein schienen?
Na, wir haben auf jeden Fall einen ziemlichen Aufschwung im Hinblick auf Angebote für ältere Menschen, was das Reisen zum Beispiel anbetrifft. Alles das, was sich rund um die Gesundheit dreht, aber auch natürlich im Hinblick auf Ernährung und zum Beispiel auch auf Wohnen. Es darf insbesondere hier im Bereich des Wohnens allerdings noch zusätzliche Anstrengungen. Dabei denke ich in erster Linie an die gesamte Wohnungswirtschaft, die sich daran machen muss, angesichts der demografischen Entwicklung stärker im Bestand für Generationengerechtigkeit, Generationenfähigkeit, Barrierefreiheit zu sorgen.
Wann sind denn Produkte seniorenfreundlich? Welche Eigenschaften müssen die mitbringen?
Ja, das kann man natürlich jetzt nicht generalisierend beschreiben. Das kommt auf jedes einzelne Produkt an. Wir sind im Übrigen der Meinung, und das müssen bitte auch die Anbieter berücksichtigen, dass es nicht ausschließlich darauf ankommt, für die Alten, für die Älteren etwas zu tun, sondern wir sprechen lieber von einem Design für alle, für eine Anwendbarkeit für alle, mit natürlich an bestimmten Stellen bestimmten Spezifika für ältere Menschen. Es muss zum Beispiel ein Beipackzettel wirklich einigermaßen vernünftige Aussagen enthalten, damit er auch für ältere Leute verständlich ist. Der muss auch möglichst in einer Sprache verfasst sein, die für Menschen in Deutschland verständlich sind. Es muss natürlich in vielerlei andere Produktbereiche eine bessere Darstellung der Gebrauchsanleitungen passieren. Alles dies sind Punkte, wo es noch erheblichen Verbesserungsbedarf gibt.
Geht nicht auch bei vielen technischen Produkten der Markt eher immer weiter weg von den Senioren? Es kommen ja selbst junge Leute, junge Technikbegeisterte kaum noch nach mit der technischen Entwicklung.
Da haben Sie natürlich recht, das ist ein Problem. Allerdings, man darf nicht vergessen, die Senioren gehen zum Markt. Immer mehr Senioren haben in ihrer aktiven Zeit, in ihrer Zeit, in der sie insbesondere auch im Berufsleben gestanden haben, Kontakt zur Elektronik, zu Computern. Wir wachsen aus diesen Situationen, wo es für alte Menschen oder für ältere Menschen ein besonderes Problem gewesen ist, mit der Elektronik umzugehen, nach und nach heraus. Ich will mal sagen, der nächsten Generation ist das auch kein Problem mehr im Hinblick auf Senioren.
Es geht ja um zweierlei. Einerseits möchte man den Wirtschaftsfaktor Alter nutzen, andererseits muss man dafür aber auch ältere Menschen in ihrer Rolle als Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Wie kann das gelingen?
Es ist natürlich an bestimmten Stellen notwendig, dass auch der Gesetzgeber einschreitet. Wir hatten das ja gehabt im Bereich der unlauteren Telefonwerbung, die sich insbesondere ungünstig, belästigend, benachteiligend für ältere Menschen herausgestellt hat, weil ältere Menschen tatsächlich bei bestimmten Anrufen eher unter Umständen geneigt sind, zuzuhören und dann möglicherweise auch weitere Schritte zu gehen, nämlich zum Beispiel einen Vertragsabschluss zu tätigen. Wir haben dieses Thema seit vielen Jahren auch auf der Agenda gehabt und der Gesetzgeber ist uns nun zumindest in einem angemessenen Rahmen gefolgt. Unlautere Telefonanrufe ohne vorheriges Einverständnis des Angerufenen werden nun stärker ins Visier genommen. Leider ist es uns nicht gelungen, auch eine Unwirksamkeit der daraus resultierenden Verträge, aus unlauteren Anrufen resultierenden Verträge, gesetzgeberisch durchzusetzen.
Dieter Lang beim Verbraucherzentrale Bundesverband, zuständig für Senioren über die Generation 50 plus als Wirtschaftsfaktor und Verbraucher. Es ist also eine Zwickmühle, älteren Menschen entsprechende Produkte anzubieten, die Nutzer dabei aber nicht als alt abzustempeln. Dass es für die Wirtschaft also gar nicht so einfach ist, den sogenannten Silver Gamer gerecht zu werden, berichtet Stefan Willert.
Beim Thema Seniorenmarketing versuchen Herstellerfirmen offenbar zwei Dinge unter allen Umständen zu vermeiden. Der Begriff Senioren ist tabu und außerdem spricht man über das Thema am liebsten gar nicht. Einige Hersteller und Händler haben nämlich bereits Lehrgeld zahlen müssen. Erstens, weil Senioren, die sich rüstig fühlen, keine Produkte kaufen, die ausdrücklich als Seniorenprodukte beworben werden. Zweitens, weil es die Seniorengeneration gar nicht gibt. Der fitte Anfang 70er zählt sich eher zur Generation der Anfang 60er, die noch im Berufsleben stehen. Und der vitale 76-Jährige will auch noch nicht zu den Hochaltrigen ab Mitte 80 zählen. Kein Wunder, dass Hersteller vorsichtig geworden sind. Nehmen wir den großen deutschen Autohersteller, dessen Kunden nachweislich zum überwiegenden Teil der 50-Plus-Generation angehören und als zahlungskräftiger gelten. Als französischer Hersteller Fahrzeuge auf den Markt brachten, die sprechen konnten, statt mit leuchtenden Symbolen in Miniaturformat ihren Wartungs- und Reparaturbedarf anzumelden und deren Bedienelemente wieder groß genug, logisch platziert und einfach verständlich waren, zog zwar auch der große deutsche Hersteller nach, aber niemals würde er seine Fahrzeuge als seniorengerecht bezeichnen. Auch die Vans mit höheren Sitzpositionen, die nachweislich gerne von älteren Autofahrerinnen und Fahrern gekauft werden, sind niemals als Seniorenkutschen angeboten worden. Familienautos kommt besser, sagen Marketing-Experten. Nicht gut an kamen auch Elektronik- und Telefongeräte mit großen Tastaturen und Displays, die ausdrücklich für Senioren entwickelt worden waren, wenn sie als Seniorenprodukte vermarktet wurden. Im Fachhandel weiß man mittlerweile hingegen, dass iPhones gerade bei älteren Kunden beliebt sind, wegen der großen Tastatur auf dem großen Touchscreen. Ein Darmstädter Fachgeschäft mit dem Namen Senio, das sich auf Lesegeräte und Großtastaturen, Computer und Telefone spezialisiert hatte, musste das ebenerdige Ladenlokal in der Innenstadt wieder aufgeben. Großtastaturen sind okay, aber nicht das Etikett Senioren. Deutlich offener äußern sich Wissenschaftler, die an Produkten und Dienstleistungen für Ältere tüfteln. An der Technischen Universität Darmstadt entwickelt der Informatiker Stefan Göbel Multimedia-Anwendungen unter dem Titel Motivation 60+. Es geht um elektronische Systeme für Fitness und Gesundheit.
Zum Beispiel beim Joggen, dass jemand unterwegs ist, da gibt es die GPS-Koordinaten, das heißt, wo man sich bewegt, welche Strecke man gelaufen ist. Und das wird dann kombiniert mit der Herzfrequenz, welche Belastung gerade eingetreten ist. Das wird alles zusammen integriert und dann an einen Server geschickt und dort in eine telemedizinische Gesundheitsplattform gespeichert.
Ähnlich wie Geräte im Fitnessstudio sind Spielkonsolen konstruiert, an denen man zu Hause Koordination, Reaktionsvermögen oder einfach nur Spielfreude entwickeln kann.
Wenn man zum Beispiel jetzt radelt, die Trittgeschwindigkeit, die wird genommen in einem Spiel, um dort zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Auto zu steuern oder ein Raumschiff.
Bewegungsspiele mit Sensorik werden auch bewusst beworben als Angebote für Ältere.
Damit versucht Nintendo, ältere Menschen für Spiele zu begeistern. In der Games-Branche wird gerade im Marketingbereich sehr auf die sogenannten Silver-Gamers gesetzt. Das heißt, ältere Menschen, die eben dann an die Spiele herangeführt werden und diese nutzen sollen. Im Gesundheitsbereich, wie jetzt hier auch in unserem Projekt Motivation 60+, ist es ein bisschen anders. Die Endkunden, die möchten nicht gern unbedingt alt genannt werden. Die sind oftmals auch wirklich noch sehr fit.
Fitte Alte ist eine eigene Kategorie geworden, die auch von Marketing-Experten entdeckt worden ist.
Silver Gamer, ja, Senioren, nein, danke. So ist also die Situation der Älteren bei uns in Deutschland. In Japan lässt sich die Situation der Senioren grob gesagt in zwei Gruppen aufteilen. Zum einen gibt es auch dort diejenigen, die als zahlungskräftige Konsumenten äußerst beliebt sind. Zum anderen aber befinden sich viele Senioren regelrecht in der Armutsfalle. Oder sie versuchen früh und lange genug gegen sie anzukämpfen. Peter Kujat über die Rolle der Älteren in Japan.
Bis zum Jahr 2013 wird das offizielle Pensionsalter in Japan schrittweise auf 65 Jahre angehoben, um der sinkenden Geburtenrate und damit der steigenden Belastung der Sozialsysteme entgegenzuwirken. Doch schon jetzt verabschieden sich die Japaner durchschnittlich erst mit 69,5 Jahren aus dem Berufsleben. Damit arbeitet man hier im Vergleich zu anderen Industriestaaten mit am längsten. Manche wollen und sollen in etwas reduziertem Umfang ihre Arbeit fortsetzen, weil ihr Know-how gefragt ist und der entsprechende Nachwuchs fehlt. Andere müssen arbeiten, weil sonst das Geld nicht reicht. Rente erhält in Japan nur derjenige, der mindestens 20 Jahre lang eingezahlt hat. Angesichts der zunehmenden Teilzeitjobs ohne soziale Absicherung ist das eine hohe Hürde.
If you ask people why
Wenn Sie Menschen fragen, warum sie länger arbeiten wollen, dann wird ein nicht zu geringer Teil antworten, wegen des Geldes, das sie zum Leben brauchen. Aber darüber hinaus gilt, dass die sogenannten Babyboomer, also die zwischen 1947 und 1949 geborenen Menschen, in einem Umfeld groß wurden, in dem man noch gewohnt war zu arbeiten, bis es nicht mehr geht. Deshalb haben wir in Japan noch immer die vorherrschende Meinung, dass es gut ist, so lange wie möglich zu arbeiten. Erklärt Atsushi Seike, Professor an der Keio-Universität in Tokio. Entsprechend der konfuzianistischen Tradition ist der Respekt vor dem Alter noch weit verbreitet in Japan und der ehrwürdige weise Greis ein wichtiges Motiv in der Werbung. Darüber hinaus sind die Babyboomer zu einem begehrten Objekt der Werbewirtschaft geworden, denn die über 65-Jährigen werden 2015 über 25% der landesweiten Konsumausgaben bestreiten. Bis zu 60 Billionen Yen, umgerechnet etwa 420 Milliarden Euro, haben diese Menschen zur Verfügung. Angefangen sich zu spezialisieren, hat der Bereich der Finanzdienstleister. Da die Babyboomer jetzt in Rente gehen, wollen sie ihre Abfindung gut anlegen. Dann folgte die Autoindustrie, die bei einigen ihrer Modelle anfing, darauf zu achten, dass sie auch für ältere Menschen leicht zugänglich und gut zu bedienen sind. Als drittes fällt mir das Handygeschäft ein. 2000 war es noch ein technisches Spielzeug für junge Leute. Dann haben die Firmen Werbung für Ältere in Auftrag gegeben. Und jetzt ist das Handy für alle eine Selbstverständlichkeit. Die zweitgrößte japanische Werbeagentur Hakuhodo hat eine eigene Abteilung gegründet, um gezielt Werbung für die ältere Generation anzubieten. In Tokio Sugamo hat sich sogar ein kleines Viertel ganz auf die ältere Kundschaft spezialisiert und gilt mittlerweile als Harajuku der Alten, in Anlehnung an das trendige, ausgeflippte junge Einkaufsparadies. Und beide Altersgruppen nehmen sich in ihren Verhaltensweisen nicht viel, wenn es um das gemeinsame Shoppen geht. Wir kommen aus Sagamihara und sind jetzt schon länger nicht mehr hier gewesen. Es macht einfach Spaß, hier einzukaufen, weil es viele Dinge gibt, die man sonst nicht bekommt.
HR Info präsentiert.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Die Tagesschau zum Hören. Jeden Abend um 20 Uhr die Nachrichten der ARD. Deutschlands beliebteste Nachrichtensendung. Die Tagesschau zum Hören. HR Info. Radio im Klartext.
Zürn, HR Info, Familie und Job. Scheidungskinder können sich bald über mehr Geld freuen und das liegt an der neuen Düsseldorfer Tabelle. An ihr orientieren sich viele Familiengerichte, wenn es gilt, für Scheidungskinder die Höhe des Unterhalts zu bestimmen. Die Tabelle ist dabei so etwas wie eine Richtschnur. Ursula Meyer hat mit einer alleinerziehenden Mutter gesprochen, die bald mit mehr Unterhalt rechnen darf.
Tanja möchte nicht mit ihrem Nachnamen genannt werden. Die 43-Jährige lebt schon jahrelang von ihrem früheren Ehemann getrennt. Sie haben eine 11-jährige Tochter, die wohnt bei ihrer Mutter in Frankfurt. Für sie bekommt Tanja monatlich Unterhalt. Dabei hatte sich das Paar an der früheren Düsseldorfer Tabelle orientiert.
Ich weiß ja, was mein Mann während der Ehe verdient hat und aufgrund dessen haben wir die 370 Euro vereinbart an Unterhalt für die Tochter. Und wenn ich das vergleiche mit der jetzigen neuen Düsseldorfer Tabelle, wird ungefähr 40 Euro mehr dabei rauskommen.
Tanja lässt den Unterhalt für ihre Tochter gerade neu errechnen. Grundlage ist diesmal die neue Düsseldorfer Tabelle. Sie gilt seit Anfang 2010 und legt genau wie die alte fest, wie viel Unterhalt einem Scheidungskind mindestens zusteht. Beziehungsweise dem Alleinerziehenden, der für das Kind sorgt. In aller Regel die Mutter. Luise Michelle Ganzer ist Fachanwältin für Familienrecht und bearbeitet überwiegend Ehescheidungen.
Durch die neue Düsseldorfer Tabelle wird in sehr vielen Fällen der Kindesunterhalt steigen. Man geht von 13% im Schnitt aus.
Die Düsseldorfer Tabelle ist nach Altersstufen und Einkommensgruppen gestaffelt. Je älter ein Kind wird, desto mehr Unterhalt steht ihm zu. Und umso mehr der Unterhaltspflichtige verdient, umso mehr muss er zahlen. Bei der neuen Düsseldorfer Tabelle werden die Beträge aber im Vergleich zur alten generell um durchschnittlich 13% angehoben. Das wirkt sich prozentual aus, sprich ältere Kinder und Kinder von Besserverdienenden dürfen sich über höhere Beträge freuen. Maximal gibt es 68 Euro pro Monat mehr. Dass die Düsseldorfer Tabelle geändert wurde, hat mit den Steuergeschenken der Regierung zu tun, meint Ganzer.
Eine Maßnahme der Steuersenkung war die Erhöhung des Kinderfreibetrages. Dadurch hat sich im Ergebnis auch der Unterhalt für Scheidungskinder erhöht. Deshalb, weil der Mindestunterhalt, also der Basiswert der Düsseldorfer Tabelle, an den steuerlichen Kinderfreibetrag geknüpft ist.
Die Neuregelung könnte in Hessen rund 12.500 Scheidungskindern zugutekommen. Darüber hinaus auch Kindern, deren Eltern nicht geschieden sind, die aber getrennt leben. Denn auch diese Kinder bekommen zum Teil Unterhalt. Wie viele es sind, ist aber nicht bekannt. Für Manuela Skotnik, die Pressesprecherin des Frankfurter Sozialdezernats, ist das alles sehr erfreulich. Schade findet sie nur, dass die Ärmeren ausgeschlossen werden.
Kinder, die in Hartz-IV-Familien leben, profitieren leider nicht von der Erhöhung des Satzes. Das hängt damit zusammen, dass dann entsprechend weniger Hartz IV gezahlt wird.
Doch selbst für Tanja, die als Beamtin gut verdient, sind 40 Euro mehr Unterhalt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bald könnte es aber eine neue Wende geben, denn dieses Jahr will das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich über den Kinderfreibetrag und den Selbstbehalt entscheiden. Der Selbstbehalt regelt, wie viel Geld ein Unterhaltsverpflichteter für sich behalten darf. Dann könnte es sein, dass die Düsseldorfer Tabelle überarbeitet werden muss.
Seit Jahresbeginn gilt ein neues Erbrecht. Das neue Gesetz will unter anderem die möglichen Gründe für eine Enterbung im mehr als 100 Jahre alten Erbrecht den Wertvorstellungen des 21. Jahrhunderts anpassen. Zu den weiteren Neuerungen Martina Kippels.
Seit mehr als 3 Jahren pflegt Claudia Müller ihre Eltern. Beide sind über 80 Jahre alt. Die Mutter leidet an Parkinson, der Vater an Demenz.
Ich bin froh, dass ich so leichtsinnig Ja gesagt habe, dass ich das mache, dass die Eltern eben halt nicht in die Einrichtung kommen. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es nie getan. Aber es war eben halt selbstverständlich.
Ebenso selbstverständlich können pflegende Kinder und Enkel verlangen, aus dem Erbe für ihre Pflegedienste bezahlt zu werden. Bisher konnten sie dieses Recht nur geltend machen, wenn sie für die Betreuung der Angehörigen ihren Beruf aufgegeben hatten. Diese Einschränkung fällt nun weg. Die Notarin Elke Weisgerber.
Nun unterstellen wir einmal, dass die Pflegeleistung über die Jahre einen Wert von 20.000 Euro ausgemacht hätte, ja, dann darf das betroffene Kind diese Summe für sich vereinnahmen und der Rest wird dann zwischen den Erben entsprechend dem, was gesetzlich gilt oder was per Testament gilt, geteilt.
Um den Wert der erbrachten Pflegeleistung auszurechnen, wird man sich in Zukunft auch an den Sätzen der ambulanten Pflegedienste orientieren. Notarin Elke Weisgerber.
Man wird hier von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden müssen, welche Pflegeleistungen sind tatsächlich erbracht worden. Insoweit ist aus meiner Sicht zu empfehlen, dass pflegende Kinder mit ihren Angehörigen eine Regelung treffen, welchen Pflegeumfang sie erbringen und sich das, wenn möglich, auch irgendwie abzeichnen oder quittieren lassen.
Um Streit zwischen den Erben zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein genaues Pflegetagebuch zu führen. Das gesetzliche Recht, für die Pflege aus dem Erbe bezahlt zu werden, steht jedoch weiterhin nur Kindern und Enkeln zu. Ehepartner, Geschwister oder gar Schwiegertöchter haben diese Möglichkeit nicht.
Der Schwiegertochter würde ich empfehlen, einen Pflegevertrag mit dem Pflegenden zu Lebzeiten abzuschließen, wobei dann die Zahlungspflicht hinausgeschoben werden kann, bis der Nachlass geteilt ist.
Einfacher ist das neue Erbrecht durch die vielen Änderungen nicht geworden. Sind Immobilien oder hohe Summen zu vererben, lohnt sich in jedem Fall eine Rechtsberatung.
Vor rund 5 Jahren ist Hartz IV in Kraft getreten, ein Gesetz, das den deutschen Sozialstaat grundlegend verändert hat. Die Arbeitslosen und die Sozialhilfe wurden zusammengelegt zum Arbeitslosengeld II. Die Reform sollte helfen, die Arbeitslosigkeit zu senken. Der Kerngedanke dabei: fördern und fordern. Finanziell unterstützt werden nur die, die sich um einen Job bemühen. Geschaffen wurden damals auch die Argen, die Arbeitsgemeinschaften. Die bilden die Arbeitsagenturen zusammen mit den Kommunen. Gemeinsam kümmern sie sich um Arbeitslose. Soweit die Theorie. Aber wie fühlt es sich an, davon betroffen zu sein, als Langzeitarbeitsloser mit Hartz IV? Ursula Meyer hat mit einem gesprochen, der die Reform von Anfang an miterlebt hat.
Peter möchte nicht mit seinem Nachnamen genannt werden. Der Darmstädter ist gelernter Kaufmann. Er hatte sich früher mit einer Firma selbstständig gemacht, dann musste er aber Konkurs anmelden. Peter versuchte es mit anderen Jobs, doch nun steht er schon seit 10 Jahren ohne Arbeit da.
Ich war Sozialhilfeempfänger und vor 5 Jahren kam dann die Arge auf, dieses Hartz IV. Es hat mir auch keiner mitgeteilt. Ich war da ganz fassungslos, dass ich dann auf einmal jetzt von einer anderen Stelle betreut werde. Auf einmal konnte ich da keinen Ansprechpartner mehr finden, sondern musste mich dann also an der Arge hier in Darmstadt melden.
Seitdem bekommt Peter monatlich statt vom Sozialamt von der Arge rund 360 Euro für Lebensmittel, Kleidung, Busfahrten und Heizkosten. Damit schafft er es gerade so über die Runden, obwohl es mehr Geld ist als vorher. Aber alle Beihilfen, die es früher zusätzlich gab, fallen jetzt weg. Wenn dann noch etwas kaputt geht, weiß Peter oft nicht mehr weiter.
Einen Tag vor Heiligabend hatte ich ein Heizungsproblem. Mir ging nämlich ein Ventil kaputt. Wenn Sie da einen Notdienst holen, müssen Sie den auch erstmal selbst bezahlen. Und Sie bekommen von keiner Stelle eine Hilfe, dass Sie sagen, wir übernehmen die Kosten. Nee.
Von Freizeitaktivitäten ganz zu schweigen. Das Geld ist einfach zu knapp, meint er. Auch bei der Miete knausert die Arge, denn sie finanziert Hartz-IV-Empfängern nur eine, so wörtlich, angemessene Wohnung. Das war die alte Wohnung von Peter offensichtlich nicht.
Ich musste damals aus meiner ursprünglichen Wohnung raus, weil die war einfach zu teuer.
Jetzt wohnt Peter in einer Sozialwohnung. Früher hatte sich darum das Sozialamt gekümmert, um die Jobsuche das Arbeitsamt. Mit der Einführung der Argen vor 5 Jahren lag alles in einer Hand. Das sollte vor allem die Arbeitssuche effektiver machen. Fördern und fordern, hieß die Devise. Gefordert haben die Mitarbeiter der Arge, dass Peter monatlich eine bestimmte Anzahl von Bewerbungen abliefert, sonst wird seine Unterstützung gekürzt. Und die Förderung?
Da gab es nichts, gar nichts. Es gab keine Arbeitsangebote. Es gab zweimal einen 1,50 Euro Job, der mir angeboten wurde. Den habe ich auch erledigt. Aber selbst die Angebote kommen gar nicht mehr rein. Also es ist faktisch scheint nichts da.
Der Darmstädter findet, dass die Arge die Arbeitslosigkeit nur verwaltet, statt sie zu verringern. Einen Unterschied zum Sozialamt kann er nicht erkennen. Peter macht einen ordentlichen, regen und gepflegten Eindruck. Doch das alles hilft ihm bei der Arbeitssuche nur wenig, zumal er dieses Jahr schon 50 geworden ist.
Also als Best Ager, im besten Alter, wo ein gewisses Wissen da ist, so argumentiert ja die Politik, dass man prima einsetzen kann. Der Markt gibt's nicht her, der Arbeitsmarkt.
Auch die Seminare, die es speziell für über 50-Jährige gibt, nützen seiner Meinung nach nicht wirklich. Seine Chancen, auf dem Arbeitsmarkt noch einmal Fuß zu fassen, schätzt Peter sehr gering ein. Und trotzdem.
Ich will nicht alles 100% verteufeln. Also man wird hier trotzdem aufgefangen als Hartz-IV-Empfänger. Man kann mit dem, was man bekommt, man kann existieren. Ob man das ganze Leben nennt, ist wieder eine andere Sache. Aber man verhungert nicht.
Soweit für heute hr-info Familie und Job. Für Ihr Interesse bedankt sich Gerd Kuhn.